Letzten da vorne unterzeichnet haben, kann ich ja schon mal Sie herzlich grüßen und haben gerade noch ausgetauscht. Gestern Abend war ja es. Also, eins ist auf jeden Fall ganz sicher. Hier sitzen wir im Trockenen. Egal, ob es da draußen regnet, aber gestern Abend war auch der größte Teil wohl vom Regen verschont. Es trudeln noch ein paar ein. Von hier aus kann man das immer so gut beobachten. Aber es sind auch noch Plätze genug da, die eine Plakette haben, auf die man hinsitzen darf. Jede Woche hat ja einen neuen Wochenspruch und ich grüße Sie mit dem für diese Woche. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ein Wort aus dem Brief an die Epheser. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und ich denke, wir beginnen gleich mit einem Loblied. Man darf ja wieder singen. Allerdings sollte man zum Singen noch seinen Mundschutz aufhaben. Und wenn wir nicht singen, können Sie den gerne abnehmen. Dann bekommen Sie nämlich mehr Luft. Denn wir haben ja noch keine Liederbücher. Thank you. Ich habe noch eine kurze Ansage. Einmal, nächsten Sonntag ist ja auch wieder Bibelstunde mit Schwester Gisela Beck. Und dann wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir in einem neuen Quartal sind, nämlich im dritten. Und falls Sie noch keine Zeit mit Gott haben oder es auch mal kennenlernen wollen, vergessen Sie nicht, etwas mitzunehmen. Ich kann Ihnen auch mal ein kleines Stück daraus vorlesen, was zum Eingang unsere Schwester Regine Mohr geschrieben hat, weil das ja hier oben auch passiert ist. Da schreibt sie: Neulich war ich eine größere Runde laufen. Auf dem Weg traf ich einen etwa 5-jährigen Jungen, der auf seinem Fahrrad fuhr, während sein Vater zu Fuß unterwegs war. Oben auf dem Berg stellte der Junge sein Fahrrad ab, schaute zurück und sagte mir zugewandt: Ohne meinen Papa hätte ich das nicht geschafft. Dann lese ich an anderer Ecke weiter. Ohne meinen Papa hätte ich das nicht geschafft. Dieser Satz blieb bei mir haften. Auch der vertraute Umgang zwischen Vater und Sohn. Ich musste an Jakob denken. Dieser sagte am Ende seines Lebens: Gott war mein Hirte mein Leben lang bis auf diesen Tag. Und so weiter. Und dann wird zurzeit ja der Psalm 73 besprochen. Ein ganz besonderer Psalm, wo man eigentlich drüber sagen könnte: Ohne Gott bietet dem Psalmdichter nichts irgendetwas. Nicht der Himmel, auch nicht die Erde, nicht der Himmel, wenn er ohne Gott wäre. Und das ohne Gott bietet ihm selbst der Himmel nichts und auf die Erde noch viel, viel weniger. Also so etwas zur Ermutigung, nur für Zeit mit Gott, wer sich gerne noch eins mitnimmt oder auch weitergibt. Und jetzt wollen wir noch ein Lied singen. Man muss das ausnutzen, wenn man singen darf. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Wir wollen beten. Herr Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass wir hier zusammen sein können. Wir danken dir für alle Bewahrung, die wir erlebt haben, auch in den vergangenen Tagen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort ein Wort des Lebens ist. Und wie wir es schon gerade im Lied gebetet haben, Herr, lass es an uns immer wieder neu geschehen. Gib einfach deinen Geist zum Reden und zum Hören. Amen. Ist doch gut, dass immer noch alles irgendwann klappt. Ja, was Menschen eint, was Menschen trennt. Da möchte ich mit Ihnen eine ganz bekannte Geschichte aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und wir haben sie hier auch aufgeschrieben. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie und befahl ihnen: Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück. Als er es merkte, laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus sagte: Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Diese Geschichte ist eigentlich eine ganz praktische Illustration zu dem Psalmwort: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott selbst macht uns hier durch sein Wort aufmerksam auf eine unserer Schwachstellen, das Vergessen. Und ich meine jetzt nicht das Vergessen, wenn wir so ein bisschen älter werden und nicht alles immer parat haben oder durch irgendwelche Krankheiten, sondern dieses Vergessen ist auch eigentlich mitten im Leben, wenn wir auch noch im Vollbesitz unserer Kräfte sind. Und wir haben das eben gelesen, gehört, dass es Jesus nicht egal war, dass neun ihn, den Geber des neuen Lebens, nicht mehr im Blick hatten. Dass sie den Dank vergaßen oder hielten sie es nicht mehr für notwendig oder wollten sie es irgendwann mal später nachholen, kann ja alles sein. Die Schwierigkeit bei dem Vergessen ist, das haben wir sicherlich alle schon im Leben erfahren, wenn uns etwas Schlechtes, Ungutes passiert ist, das vergessen wir seltsamerweise nicht schnell. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war mit ein paar Schwestern unterwegs, wir wollten einen Spaziergang, eine Wanderung erkundigen, das war, glaube ich, im Schwäbischen Wald. Und irgendwie kommen wir aus dem Wald auf so Wiesen- und Baumgelände und hören da schon irgendwo Musik. Dann sehen wir ein kleines Frauchen, die hatte auch ihr Radiochen dabei. Wir kommen näher, wir grüßen und sie sagt, ach, eitliger Schwestern. Und es stellt sich heraus, im Nachbardorf hat sie gelebt, einst da Damsheim. Gut, wir kamen ins Gespräch, einige von uns gingen schon mal ein bisschen weiter. Die alte Dame war sicherlich froh, mal jemanden zum Sprechen zu haben, und es dauert ja dann ein bisschen länger. Aber dann kam auf einmal, und ich mache es jetzt ganz kurz, was ich in dieser Schärfe doch noch nicht erlebt hatte. Sie nannte mir Tag, Wochentag, das Datum, und das lag alles mindestens schon 40 Jahre zurück, und was man ihr da angetan hat von ihrer Verwandtschaft. Ja, gab da noch ein Gespräch, aber irgendwo ist sie auch nicht so besonders drauf eingegangen. Ich habe mich dann verabschiedet von ihr und dann kam der zweite, wie sagt man heute so neudeutsch, der zweite Hammer. Dann sang sie laut hinter mir her, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin. Aber wie gesagt, keiner von uns kann sich davon freisprechen, dass wir oft das ganz gut behalten, wo man uns Böses getan hat. Aber was der lebendige Gott an uns getan hat, an Wohltaten, an Hilfen, aber auch an Vergebung und Neuanfang, das wird oft so selbstverständlich und kein Dankeswort mehr wert. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserer Geschichte und sehen, was hier diese Leute eint. Das war das gemeinsame Leid. So vieles teilten die Männer miteinander. Sie waren wirklich eine Leidensgemeinschaft durch die Krankheit des Aussatzes. Sie waren von ihrer Umgebung ins Abseits gestellt worden. Damals galt ja Aussatz als unheilbar, vor allem auch ansteckend. Und sie wurden eben aus der Gemeinschaft der Gesunden herausgenommen. Es gehörte für sie dazu, Abstand zu halten. Aussätzige trugen zum Teil auch eine Art Rassel. Und wenn sie dann irgendwo doch in der Nähe von einer Behausung kamen, dann machten sie dadurch auf sich aufmerksam. Der Kranke war ja auch ausgeschlossen vom Tempelgottesdienst und damit auch vom Zuspruch der Vergebung, wie er nach dem vollzogenen Opfergottesdienst üblich war. Auch ausgeschlossen von dem Segen des Priesters. In dieser Zeit, Corona-Zeit, ist mir nochmal besonders aufgefallen, was eigentlich auch schon Aussatz bedeutete. Was wir in diesem vergangenen Jahr und viele von uns auch schmerzlich erfahren haben. Abgesondert sein, ausgeschlossen sein, aus der Gemeinschaft und dann auch, dachte ich, ja, was bedeutete das Aussatz? Da war auch niemand, vielleicht noch ein anderer Aussätziger, aber niemand, der im Sterben so einen Aussätzigen begleitete. Da war niemand, der ihm im Sterben die Hand hielt, der ihm im Sterben ein Wort Gottes zusprach. Und wir können das nochmal in einer ganz anderen Weise heute nachempfinden, was das bedeutet. Auch so eine Krankheit, die sie ausschloss von der Begleitung naher Personen, ohne Gebet, ohne Segen. Und an eins musste ich auch noch denken, oder ich erinnerte mich an diese Mutter Teresa, Sie kennen sie sicherlich, sie war, ja, geboren, ich habe es aufgeschrieben, das ist im heutigen Nordmazedonien, Skopje. Zu ihrer Zeit 1910 hieß das anders, 1997 gestorben. Sie war ja Ordensschwester, war schon länger in Indien, bevor sie eben diese Wegweisung, ihr persönliches Erleben, was sie beschreibt durch Jesus hat, sich doch vor allen Dingen auch zunächst was um die Sterbenden zu kümmern, um die, die da auf der Straße lagen, einzusammeln, damit sie eben nicht alleine sterben, damit sie eben nicht ohne Trost sterben, damit sie eben nicht verrotten auf der Straße. Oder bei uns manchmal ist es nicht auf der Straße, aber du kannst an allen möglichen Schläuchen und so weiter hängen und bist dann doch ganz alleine. Das war das, und jetzt empfinden wir vielleicht doch ein bisschen mehr, was es bedeutet, ein solches Urteil über seinem Leben zu empfangen, Aussatz. So war es wirklich eine Gemeinschaft der Leidenden hier, hoffnungsloser Zustand, aber ich dachte, eine Leidensgemeinschaft, sind die Menschen eigentlich schon jenseits von Eden immer gewesen. Alle zusammen, weltweit. Wir Menschen sind im gewissen Sinne eine Gemeinschaft der Leidenden, weil wir ausgeschlossen sind von Natur aus, von der Nähe des lebendigen Gottes. Wir sind abgeschnitten von Natur aus eigentlich von der Gegenwart Gottes. Und dafür aber von der Großmacht der Sünde, ein Großvirus der Sünde, ausgeliefert. Und dem Tod verfallen. Wir sind eine Leidensgemeinschaft auf den Tod zu. Und dafür gibt es keinen Impfstoff. Resultiert jetzt aus solch einem hoffnungslosen Zustand, aus diesem Tatbestand, wirklich Hoffnungslosigkeit für uns, für unsere Welt? Und da kehren wir jetzt wieder zurück in das Grenzgebiet von Galiläa und Samarien und zu dieser Leidensgemeinschaft der 10 Aussätzigen. Denn über diesen 10 Todgeweihten leuchtet ja plötzlich eine Hoffnung auf. Und sie werden zu einer Gemeinschaft der Hoffenden. Irgendeiner, oder waren es mehrere von ihnen, erkannte plötzlich in dem kleinen Trupp, der sich da dem Dorf näherte, Jesus und seine Jünger. Wir erfahren nicht, ob jemand von ihnen schon vorher einmal Jesus begegnet ist. Aber irgendwie, denke ich, müssen sie doch gehört haben von Jesus, wussten sie von Jesus, auf welchem Weg die Kunde davon immer zu ihnen auch drang. Aber sie hatten es gehört, vielleicht gehört, er macht Blinde sehend. Sie haben es vielleicht gehört, Lahme konnten wieder gehen, nachdem sie zu Jesus kamen. Oder vielleicht sogar, ein Aussätziger ist gesund geworden. Wie auch immer. Nun war Jesus so nah bei ihnen und da brach eine ganz große, lebendige Hoffnung auf. Vielleicht erst bei einem, vielleicht dann bei zwei. Es war wie eine Kettenreaktion. Alle wurden von der überwältigenden Hoffnung auf diesen Heiland Jesus ergriffen. Es war plötzlich wie da eine Sternstunde etwas aufleuchtet und sie sagen, das ist die Situation des Lebens, das ist der Augenblick, der kommt vielleicht nie wieder. Und so schrien sie los. Keiner schloss sich aus. Aus der gemeinsamen Hoffnung wurde so auch eine gemeinsame Bitte. Gemeinsam riefen sie Jesus um Erbarmen an. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie schreien diesen Namen Jesus heraus und wir wissen das, schon dieser Name ist Programm. Dieser Name bedeutet schon Hilfe, Rettung. Und die Männer sind heilfroh, dass sie endlich eine Adresse haben, an die sie sich wenden können. Ihr Schreien geht nicht einfach mehr ins Leere. Und sie erwarten jetzt wirklich Hilfe von diesem Jesus. So ganz selbstverständlich ist das vielleicht auch nicht. Wir kennen das aus unserem Leben. Da kommt so ein Frommer, da kommt so ein Heiliger. Und jetzt kann man auch mal allen Frust rausschreien. Warum geht es uns so schlecht? Warum lässt Gott das zu? Und warum tut er so wenig? Warum schaffen die das nicht, die Priester und wer alles Mögliche, alles fromme Zeug, uns besser zu helfen, uns besser zu versorgen? Das spielt aber jetzt keine Rolle bei diesen Szenen. Sie schreien einfach laut um Erbarmen. Und ich habe daran gedacht, was gestern in Zeit mit Gott stand, ein Zitat von Martin Luther zu Psalm 62, Vers 9. Psalm 62, Vers 9 heißt es ja, liebe Leute, schüttet euer Herz aus. Und da kam hier ein Zitat von Martin Luther, das ist ein guter Rat. Klagt nur frei alles, was euch Not macht. Verbergt nichts vor ihm. Er hört's gern, will auch raten und helfen. Scheut euch nicht und denkt auch nicht, es sei zu groß oder zu viel. Gott ist größer als alles. Und ich stelle mir auch lebhaft vor, wie diese Männer vielleicht nicht nur geschrien, sondern auch wirklich gezappelt und mit allen Körperbewegungen auf sich aufmerksam machten, dass dieser Jesus jetzt wirklich hört und sieht und weiß, woher dieser Schrei kommt. Es ging alles darum, jetzt die Aufmerksamkeit von Jesus zu bekommen. Und dann heißt es ja in Kapitel 17, Vers 14 bei Lukas, und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Was für ein Geschehen. Das berührt mich immer wieder, dass Jesus sieht. Und auch in dieser Situation, er kratzt nicht die Kurve, verschwindet nicht um die nächste Ecke, um einfach mal nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören, um einfach mal seine Ruhe zu haben, um nicht schon wieder von Hinz und Kunz angesprochen zu werden und dass die alle was wollen. Nein, er sieht hin. Mit seinem Sehen erfasst er uns immer als ganzen Menschen, mit allem eben, was wir sind, mit unserem ganz persönlichen Jammer, mit unserer ganz persönlichen Dissonanz, mit unserem ganz persönlichen Streit, mit unserem ganz persönlich zerrissenen Herzen, unserem Leid über unsere persönliche Schuld, über unsere Angst vor dem Sterben und auch vielleicht mit der angstvollen Frage, ja, was dann? Reicht's aus? Auch da erinnere ich mich an manche Begegnungen in Sibirien, vor allem mit sehr lieben, alten, deutschstämmigen Frauen. Die haben Jesus ihr Leben lang lieb gehabt. Sie wussten nicht so schrecklich viel oft vom Neuen Testament, weil sie es oft auch lange nicht hatten und waren vielleicht nicht ganz so gelehrt. Und ich erinnere mich ganz besonders an eine Hausabendmahlfeier, die wir hatten in einem kleinen Haus. Das war in der Großstadt Omsk, aber weil diese alte Frau nicht mehr kommen konnte und wir waren zu mehreren bei ihr. Und dann fragt sie mich und drückt sich so an mich, sagt, ach, stöhnt noch so, der liebe Heiland wird mich doch annehmen, es wird mir doch langen. Was soll man da sagen? Ich habe gesagt, wissen Sie, es langt nie, mir langt es auch nicht. Aber Sie haben doch Jesus so lieb, weil Sie zu Jesus gehören. Darum wird es gut. Darum wird es ganz richtig. Und dann habe ich ihr erzählt, wie mir das mal bei einem Flug aufging. Ich bin nicht so der begeisterte Flieger und musste dann doch öfter fliegen. Ja. Und erzählte mir, wissen Sie, als ich da so mal flog und es so ein schreckliches Unwetter war während dem Fliegen, habe ich gedacht, ach, was tut's eigentlich? Ich bin ein Glied am Leib von Jesus. Und wenn das ganze Ding jetzt vielleicht hier auseinanderkracht oder was, macht nichts. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht, dann habe ich meine persönliche Himmelfahrt. Ich bin doch bei ihm, ich gehöre doch zu ihm. Ob der Körper nun so irgendwo hinfliegt oder mal in der Erde begraben wird, sehen Sie, das ist doch, man gehört zusammen. Man sagt, wissen Sie, Sie gehören so zu Jesus, das kann gar nicht verloren gehen. Sie gehören zu ihm. Ja. Und Jesus sieht aber immer wieder auch alles, was uns Not macht. Alle diese Fragen, die uns begleiten. Jesus hört und sieht uns immer ganz. Er hörte und er sah diesen elenden Männerhaufen und hatte ein Wort für sie. Das klingt für unsere Ohren sehr fremd, allerdings damals für die Leute in Israel nicht. Jesus befiehlt ja, dass die Aussätzigen sich bei den Priestern die Heilung bestätigen lassen. Die Priester hatten, sag ich mal, so eine Rolle als Amtsarzt vom Gesundheitsamt, könnten wir das heute so nennen. Die mussten bestätigen, dass es keinen Grund mehr gab, die Männer aus der Volks- und Glaubensgemeinschaft auszuschließen. Da gab es dann gewisse Riten, auch ein bisschen Quarantäne und so weiter, bis es ganz klar war. Was dann folgt, finde ich noch erstaunlicher. Das gemeinsame vertrauende Gehorchen. Da musste ich auch an ein Wort aus dem Neuen Testament, aus den Briefen denken, an den Hebräerbrief. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Die wurden glatt zu einer Glaubensgemeinschaft. Jesus hatte ihnen ja nicht zugesprochen: Seid gesund. Und dann geht zum Priester. Er hatte auch nicht gesagt: Wenn ihr zu den Priestern geht, werdet ihr unterwegs gesund. Es war nur dies: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Ich weiß nichts Genaues, habe da auch nicht so Genaues gefunden, aber ich musste so denken, wir befinden uns ja in einem Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samaria, also ziemlich im Norden und noch ziemlich weit weg von Jerusalem. Priester gab es eigentlich nur in Jerusalem. Synagogen gab es überall, da waren aber keine Priester im Dienst. Da gab es Schriftgelehrte und Synagogenvorsteher. Ich weiß nicht, ob Jesus sie eigentlich auf einem weiten Weg geschickt hat. Zu Priestern nach Jerusalem. Eigentlich musste das von dort aus bestätigt werden. Aber alle 10 vertrauten es mal, glaubten im Blick auf ihren Aussatz dem Wort dieses Herrn. Denn beim Priester durften sie doch eigentlich auch nur als Geheilte erscheinen. Und so wurden sie zu einer vertrauenden Gehorsamsgemeinschaft, die sich im kranken Zustand aufmachte und ging. Auf dem Weg erfuhren sie die gemeinsame Heilung. Nun, das verband die Männer, das gemeinsame Leid, die gemeinsame Hoffnung, das gemeinsame Bitten, das gemeinsame vertrauende Gehorchen und dann, ich weiß nicht, ob ich noch auf, ja, die gemeinsame Erfahrung der Heilung. Eine fünffache erstaunliche Gemeinsamkeit und dann brach diese Gemeinsamkeit auseinander. Und wir erfahren, was Menschen trennt. Es kam leider zu keiner gemeinsamen, zum keinem gemeinsamen Danken, zu keiner Dankgemeinschaft. Nämlich dem Herrn Jesus gegenüber. Es kam zu keiner gemeinsamen Anbetung. Nein, dazu kam es nicht. Hier verwandelt sich eigentlich das Verhältnis total, 1:9. Aber ehe wir auch noch auf das eingehen, singen wir an dieser Stelle doch noch mal ein Lied, nämlich das Danklied. Wenn der geheilte Samaritaner das gewusst hätte, hätte er es so gesungen. Jetzt singen wir es für ihn. Das muss, glaube ich, von euch kommen, ja? Solange der Samaritaner ein Aussätziger war, war er einer von 10. Als er aber zurückkehrte, um zu danken und Jesus anzubeten, das drückt sein Niederfallen vor Jesus auch aus, da war er ganz allein. Und Sie lesen hier den Ausspruch des englischen Erweckungspredigers Spurgeon: Du kannst gemeinsam mit anderen sündigen und mit ihnen zur Hölle fahren. Wenn du aber zu Jesus kommst, wirst du ganz allein kommen. Es beinhaltet eigentlich ein Doppeltes. Einmal, ja, in jeder Kneipe ist man gut beieinander, in jedem Fußballstadion ist man gut beieinander. Nicht? Da ist man ein Herz und eine Seele, kann gemeinsam brüllen und johlen, was auch immer. Aber wenn dann einer ausbricht und auf einmal einen anderen Kurs im Leben einschlägt, sagt, ich aber will diesem Herrn, diesem Jesus Christus folgen, dann wird man das sehr oft erleben, dass man das ganz allein tun muss, dass keiner mitmacht, dass keiner versteht. Das ist die eine Seite. Das andere ist aber genauso da drin. Du wirst ganz allein kommen. Wir können auch immer nur ganz allein. unser Ja Jesus geben. Das ist eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen mir und Jesus Christus. Es muss jeder ganz persönlich sagen, Herr, zu dir will ich gehören. Dieser eine unterbrach seinen Weg, setzte neue Prioritäten. Zuerst zu Jesus. Ich sagte, es ist eine Frage, mussten sie zum Priester nach Jerusalem, da war der Weg weit. Aber er sagt sich, nein, zuerst zu Jesus. Jetzt weiß ich noch, wo er vielleicht ist, wo ich ihn finde, wo ich ihn erreichen kann. Und dann später kann alles andere kommen, eine Rückkehr ins Leben. So brach eben nur einer zu dem Geber der Gaben durch. Das aber ist Dank. Der Dank wendet sich weg von der Gabe und betet Jesus den Geber an. Das hat Folgen, auch in unserer Geschichte. Nur einer dieser körperlich Geheilten empfing diesen göttlichen Zuspruch. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und hier erfüllt sich wieder ein Psalmwort, wer Dank opfert, der preiset mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Darum verfehlen so viele das Heil in Christus, ihre ewige Rettung, weil sie nie zu Jesus ganz persönlich gekommen sind. Hoffnung ist längst über allen Menschen dieser Welt aufgeleuchtet. Hoffnung steht längst fest über uns allen, denn Jesus hat alles getan, was im Psalm schon so ausgedrückt wird, lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt, der dein Leben vom Verderben erlöst. Und das ist durch das Kreuz geschehen. Die Hoffnung ist da, die leuchtet über jeden. Das darf man anpacken, für sich nehmen. Das darf alles zum persönlichen Besitz werden und wird zum persönlichen Besitz, wo jemand sagt, danke, Herr Jesus, das nehme ich als ein Geschenk von dir an. Und sich aus Dankbarkeit anbetend Jesus anschließt. Da wird man heil, jetzt und für immer. Und auch das ist ein Erlebnis, was mir auch schon öfter begegnet ist. Da kommt vielleicht jemand in eine Gemeinschaft, in irgendeiner Eidlinger Stunde oder Gemeinschaft oder wo auch immer sich Christen zusammenfinden, wo Christen miteinander beten. Und dieser jemand hat ein großes Anliegen, hat irgendetwas erlebt, wo er denkt, ich brauche jetzt Christen. Ich brauche Menschen, die das verstehen. Ich brauche Menschen, die für mich beten. Das geschieht dann auch. Da schließen sich Menschen zusammen. Da helfen Menschen, da begleiten Menschen, da beten Menschen miteinander, füreinander. Und dann geschieht vielleicht das Großartige, dem Hilfesuchenden wird wirklich geholfen. Er kommt durch die Krise, es wird etwas anders und neu. Und wissen Sie, was auch manchmal anders wird? Plötzlich sind Sie nicht mehr in der Gemeinschaft. Plötzlich kommen Sie nicht mehr in die Stunde. Plötzlich kommen sie nicht mehr zur Gebetsversammlung. Man hat es vergessen. Es geht einem wieder gut. Und jetzt muss man einfach das Leben anpacken und gestalten. Auch eine Erfahrung. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser eine, dieser Samaritaner, doch auch zu anderen gesagt hat, kommt, kommt, wir gehen zurück. Wir sagen Danke und dann machen wir uns neu auf den Weg. Denn sie alle hatten es ja erlebt, auf einmal erfahren unterwegs, wir sind heil. Und die waren sicherlich alle jubelnd, die waren sicherlich alle voller Freude. Die Schritte waren nicht mehr schwermütig, sondern da war etwas Neues in ihnen aufgebrochen. Aber sie kamen nicht mit zurück. Wir werfen noch einen Blick auf diesen einen Dankbaren. Drei Umstände machen uns die Rückkehr dieses einen zu Jesus ganz besonders wichtig eigentlich. Er kam zu Jesus, obwohl ihn jetzt eben keine Not mehr dazu trieb. Wie mit diesem Beispiel, was ich Ihnen eben erzählt habe. Das erste Kommen zu Jesus war ja bei allen 10 Aussätzigen durch die äußere Krankheit veranlasst. Die war behoben. Sie sahen, dass sie gesund geworden waren. Und dabei blieb es dann. Die Aussicht auf ein neues Leben hatte sie total gepackt. Und noch einmal, dass wir das mitnehmen. Dieser Mann kam auch ohne Not, die ihn trieb. Er war jetzt gesund. Und das mag oftmals unsere Situation sein. Es geht eigentlich alles okay. Wir sind eigentlich alle ganz gut dran. Es geht uns gut. Aber kommen wir doch auch immer ohne Not, besondere Not oder Besonderes, was uns quält, zu Jesus. Er kam zu Jesus. Wir sagten das schon, obwohl keiner mit ihm ging. Und das ist oft nicht leicht, wenn man auf einmal allein dasteht. Und wir haben uns das vorgestellt, dass er sicherlich andere angefragt hat oder gesagt, kommt, lasst uns zurückgehen. Aber wenn keiner gewillt ist, wenn sie alle nicht zu Jesus umkehren, kann man sie auch schnell sagen, ah, dann brauche ich das auch nicht. Alleine gehe ich auch nicht. Wie komme ich mir denn da vor? Das ist auch so gut hier. Dieser Mann folgte nicht blindlings der Mehrheit, sondern wirklich dem göttlichen Zug in seinem Herzen. Und so fand er diesen richtigen Weg, nichts wie hin zu Jesus, obwohl niemand diesen Weg mit ihm ging. Das ist auch eine vom Geist Gottes gewirkte Selbstständigkeit. Das ist aber auch das Wunderbare in unserem Leben. Da, wo wir mit Jesus gehen, wirkt er in uns auch eine Selbstständigkeit. Dass wir hörend sind auf das Wort Gottes und auch mutig sind, entsprechend dem zu handeln, was er uns da deutlich macht. Egal, ob rechts oder links jemand das auch so sieht oder mit uns geht. Wir dürfen darum bitten, dass wir auch dann, wenn niemand mitgeht, einen gottgewollten, klaren Weg gehen. Also, die Abneigung zwischen Juden und Samaritanern war herzlich auf beiden Seiten. Auf der einen Seite pflegten die Juden mit den Samaritanern keine Gemeinschaft zu haben und auf der anderen Seite ging die Abneigung der Samaritaner gegen die Juden so weit, dass zum Beispiel Jesus und seine Jünger erlebten, als sie in einem samaritanischen Dorf übernachten wollten. Sie waren auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem, der kürzeste Weg ging über diese Landschaft, über das Gebiet von Samaria. Aber die Samaritaner in diesem Dorf verweigerten die Übernachtung, verweigerten die Herberge für Jesus. Der Grund, weil der nach Jerusalem geht. Die hatten so einen Berg Gerazin in Samaria, da hatten sie auch einen kleinen Tempel drauf. Also, nee, wenn dieser mit seinen Jüngern nach Jerusalem geht, soll er doch gehen, aber Herberge kriegt er bei uns nicht. So war die Abneigung. Und die Abneigung von den Juden, dass sogar die zwei Jünger, die beiden Brüder, Jakobus und Johannes, sagten, Herr Jesus, sprich ein Wort oder lass es uns sagen, Feuer auf dieses Dorf. Und Jesus sagt, kein Feuer, wir gehen still weiter. Ja gut, also, aber so etwas prägt ja. Also das Denken einer Volksgemeinschaft prägt. Es prägt, was wir über den anderen denken, über die Sorte von Mensch und den und jenen. Wenn der Geheilte diesem falschen Vorurteil seiner Volksgemeinschaft gefolgt wäre, dann wäre das vielleicht auch noch ein Hindernisgrund gewesen, zu Jesus zu kommen. Der hätte sich vielleicht lieber fern von ihm gehalten. Dass er Jude war, wusste man. Das ist auch immer wieder so etwas, was wir lernen müssen in unserem Leben, dass wir uns nicht durch so Vorurteile, wie sie vielleicht in unserer Familie oder bei unseren Arbeitskollegen oder bei unseren Nachbarn in unserem Dorf, Ort, Land kursieren, dass wir uns da doch nicht abhalten lassen von Jesus. Und nun fassen wir es zusammen. 9 Männer haben die Heilung genossen, aber den Arzt vergessen. Sie haben das Geschenk angenommen, aber den Geber vergessen. 9 sind mit heiler Haut davongekommen. Nur einer von 10 empfing den Zuspruch: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet für Zeit und Ewigkeit. Aus der gesundheitlichen Hilfe wurde eine lebenslange Zugehörigkeit zu dem Retter Jesus. Noch einmal, an diesem Samaritaner erfüllt sich wirklich das Psalmwort: Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes für Zeit und für die Ewigkeit. Wir stimmen auch noch ein Loblied an. Herr Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du es selbst gesagt hast, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und darum gilt uns heute dein Wort, darum gilt uns heute dein Sehen, dein Hören. Und das, was niemand anderes hört und sieht, das erkennst du. Und bei dir ist Heil und Heilung. Dafür danken wir dir. Und danke, Herr, dass du uns deine Ewigkeit aufgeschlossen hast. Danke, dass dein Handeln an uns immer so ist, dass es uns heilt, heute und für die ganze Ewigkeit. Hab Dank dafür. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und Gott segne dich, hüte dich wohl. schenke dir Gnade und Frieden, strahlend sein Antlitz dir zugewandt, führe er dich nach Haus. Amen.